Hey Noah, wieso weißt du manchmal nicht in die Schule gehen?
Ach, das ist schon cool da, weil da alle meine Freunde sind. Aber ich habe auch manchmal Angst.
Wieso hast du Angst?
Ach, ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe, dass ich schlechte Noten kriege und manchmal ist es einfach zu viel Druck irgendwie.
Ist nicht so schlimm. Wir haben dich ja lieb. Lernen ist ja cool, oder?
Ja, Lernen ist cool.
Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir, beklagte sich schon vor 2000 Jahren der römische Philosoph Seneca. Also zu viel Theorie, zu wenig gesunder Menschenverstand? Wie gut wäre eine Schule, die sich auch am Alltag orientiert, in der Kinder nicht nur akademisch lernen, sondern auch praktisch, fürs Leben. Eine Schule, die sich um das Wohlbefinden der Heranwachsenden sorgt. Eine solche Schule bräuchte es, heute wie damals. Denn gerade jetzt besteht Handlungsbedarf. Aktuelle Studien warnen, bei vielen jungen Menschen sind die psychischen Abwehrkräfte am Limit. Sie befinden sich in einem dauerhaften Krisenmodus. Deswegen müssen wir uns die Gesundheit von jungen Menschen zu Herzen nehmen. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als die Schule? Der Ort, an dem Kinder täglich ihre Zeit verbringen. Und was Menschen in ihrer Schulzeit über Gesundheit lernen, das hilft fürs ganze Leben. Unsere Gesundheit in jungen Jahren beeinflusst uns bis ins Erwachsenenalter. Deshalb müssen wir Schule und Bildung mit Gesundheit zusammendenken. In dieser neuen Episode von Wohlbefinden, dem Podcast des Verbands der privaten Krankenversicherung, dreht sich alles um das Thema schulische Gesundheitsförderung. Wie verbessern wir das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden von SchülerInnen? Welche Faktoren belasten junge Menschen? Was machen Schulen, Politik und Wissenschaft, um den Schulalltag gesünder zu gestalten? Im Mittelpunkt dieser 8. Episode von Wohlbefinden steht die Methode Weitblick. Sie setzt sich zum Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller SchülerInnen nachhaltig zu stärken. Denn wenn es jungen Menschen besser geht, profitieren nicht nur ihre Lehrkräfte und sie selbst davon, sondern auf lange Sicht auch wir alle, die ganze Gesellschaft. Um Weitblick besser kennenzulernen, hören wir 5 ExpertInnen zum Thema schulische Gesundheitsförderung aus Praxis und Wissenschaft. Einen Gesundheitswissenschaftler, eine Sozialarbeiterin, den Leiter eines städtischen Amts für Schule und Bildung und eine Pädagogin, die Projektleiterin von Weitblick. Diese Episode geht raus an alle Schulen, an alle Lehrkräfte und SchulsozialarbeiterInnen, PsychologInnen, InklusionshelferInnen, alle PolitikerInnen, alle Forschenden, alle Entscheidungstragenden. An alle Eltern und natürlich an alle, die sich für dieses Thema interessieren. Schön, dass ihr und schön, dass Sie alle mit dabei sind. Die Schulferien sind vorbei. Und auch wenn mein Sohn ab und zu ein genervtes "Kein Bock auf Schule" fallen lässt, er freut sich riesig auf seine FreundInnen und seinen Klassenverband. Bei vielen anderen Kindern sieht das ganz anders aus. Die Vorfreude auf die Schule bleibt aus, stattdessen fühlen die Kinder Angst und Belastung. Die Leistung lässt nach, die Lehrkräfte sind besorgt. Erfolgsmomente werden zur Seltenheit. Mangelnder Halt vom sozialen Umfeld kann die Lage noch verschärfen. Im schlimmsten Fall kommt es zu Mobbing oder sogar körperlichen Angriffen. Bis zu Gewaltübergriffen muss es aber gar nicht erst kommen. Oft sind die Sorgen und Belastungen von SchülerInnen viel unscheinbarer. Sie bleiben lange unbemerkt und im Verborgenen. Gerade in der heutigen Zeit verursacht die Allgegenwärtigkeit von Themen wie Klimawandel oder Krieg oft Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit. Mögliche Folgen sind soziale Isolation, Angst und Depressionen. Genau hier setzt die Methode Weitblick an. Weitblick wurde ins Leben gerufen durch die Finder-Akademie. Diese gemeinnützige Bildungs- und Wissenschaftsorganisation setzt sich für eine gerechtere und gesündere Gesellschaft ein. Die Diplompädagogin und systemische Beraterin Karin Brünger arbeitet dort als Projektleiterin.
Das langfristige Ziel ist auf jeden Fall entsprechend unserer Vision, alle Schülerinnen und Schüler wachsen gesund auf. Im Grunde wollen wir Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext Schule verankern. Und wenn man es noch mal ein bisschen kleiner runterbrecht, auf jede Schule bezogen, wollen wir mit den Schulakteuren eben ein Präventionskonzept am Bedarf ausgerichtet entwickeln und auch umsetzen.
Dabei ist Weitblick eine neue, wissenschaftlich begleitete Strategie. Den verschiedenen Herausforderungen begegnet das Programm direkt vor Ort. Immer mit dem Ziel, Schulen gesünder zu gestalten. Bundesweit beteiligen sich Bildungseinrichtungen. Zum Beispiel auch die Boy-Lornsen-Schule auf Sylt. Ute Pfleger arbeitet dort als Schulsozialarbeiterin und leitet die Nachmittagsbetreuung der Ganztagsschule.
Vorher wusste zwar jeder Mensch, ja, Gesundheit ist wichtig, ist ein wichtiges Thema, aber es wurde hier weniger gelebt. Jetzt durch dieses Projekt ist für alle nochmal offensichtlich und offiziell, dass wir uns da auch aktiv hinterklemmen, also nicht nur wollen, sondern das auch tun.
In Deutschland gibt es knapp 11 Millionen SchülerInnen. Sie alle bringen ihre Geschichten mit. Ihre individuellen Bedürfnisse, ihre Stärken und Schwächen, ihre Fähigkeiten und Herausforderungen. Das weiß auch der Heidelberger Leiter des Amts für Schule und Bildung im Bereich Schulentwicklung, Sascha Lieneweg. Der Gymnasiallehrer spricht aus langer Berufserfahrung.
Wir haben es in Schule mit einem hohen Grad der Komplexität zu tun, dadurch, dass wir einfach viele Schülerinnen und Schüler haben, die mit ganz unterschiedlichen Rucksäcken in die Schule kommen. Also die Situation ist per se schon sehr komplex.
All dem muss das Schulpersonal gerecht werden. Von der Leitung und den Lehrkräften bis hin zur Hausmeisterin oder dem Schulpförtner. Sie alle sollten ein gesundes Aufwachsen ermöglichen. Denn Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Gesundheit. So ist es in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Und Schulen tragen darin eine große Verantwortung, meint Dominik Röding. Er arbeitet an der Medizinischen Hochschule Hannover und evaluiert Interventionen der Präventions- und Gesundheitsförderung. So auch Weitblick.
Die Schule ist eben für Schülerinnen und Schüler die Lebenswelt schlechthin. Also in der verbringen sie sozusagen am meisten Zeit. Und da haben sie sozusagen ihre Beziehungen, ihre Freundschaften. Und Schule prägt einfach sehr stark Lebenschancen.
Die Schule ist also eigentlich der perfekte Ort, um alle zu erreichen. Über soziale, kulturelle oder religiöse Hintergründe hinweg. Natürlich steht das Schulpersonal vor vielen Herausforderungen. Das zeigt auch die Health Behavior in School-Age Children Studie von 2022. Eine von der Weltgesundheitsorganisation unterstützte internationale Kinder- und Jugendgesundheitsstudie. Laut dieser Studie befinden sich in Deutschland junge Menschen zunehmend im Krisenmodus. Von den etwa 6.500 Befragten berichten rund die Hälfte der Mädchen und ein Drittel der Jungen von psychosomatischen Gesundheitsbeschwerden. Das äußert sich zum Beispiel durch Kopfschmerzen oder Gereiztheit. Die Studie zeigt einen sprunghaften Anstieg der Beschwerden in den letzten Jahren. Dazu hat vermutlich auch Corona einen Teil beigetragen. Das bemerkt auch Sascha Lieneweg.
Dass Kinder häufiger Schulängste entwickelt haben, dass sie sich häufiger überlastet fühlen von Situationen.
Die Anmeldungen in Kinder- und Jugendpsychiatrien sind seit der Pandemie gestiegen. Dass die kindliche Psyche gelitten hat, dürfte auch daran liegen, dass alltägliche Strukturen lange fehlten. Der Blick auf die Zukunft scheint unsicher. Das führt mitunter zu erhöhtem emotionalen Stress, wie auch die Schulsozialarbeiterin Ute Pfleger berichtet.
Das ist ja auch belegt, dass die Corona-Klasse sozusagen, also die jetzige vierte Klasse, es sehr schwer hat. Die wurden eingeschult, die waren in der Vorschule. Zum Lockdown, die haben Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt mit Maske auf. Sie konnten gar nicht den sozialen Umgang erlernen mit anderen Kindern.
Auch abgesehen von Corona belasten uns viele Krisen. Kriege, sterbende Geflüchtete im Mittelmeer, Klimawandel. Und Kinder bringen auch ihre individuellen Probleme und Sorgen aus dem Elternhaus mit ins Klassenzimmer. Die Belastungen sind so vielfältig wie die Geschichten dahinter. Und damit auch die Herausforderungen an Schulen, meint Dominik Röding von der Medizinischen Hochschule Hannover.
Es gibt natürlich statusspezifische Unterschiede und auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Es gibt eine grundsätzliche Benachteiligung eben nach sozioökonomischem Status.
Fehlende Unterstützung von zu Hause, der Rückzug in Drogen- und Alkoholmissbrauch. Das sind Risikofaktoren, die das Wohlbefinden von jungen Menschen belasten. Wenn sie noch zusätzlich in der Schule keine Geborgenheit finden oder sich bedroht fühlen, kann es schnell zu viel werden. Wenn sie keine Freunde finden oder sich nicht unterstützt fühlen von ihren Lehrkräften, dann steigen Stresspegel und Druck. Der Druck, Erwartungen zu erfüllen, beeinträchtigt die Lernfähigkeit weiter. Und so kann ein Teufelskreis entstehen. Bis hin zu Depressionen, Suchtverhalten und Isolation. Angesichts all dieser Herausforderungen sollte der Bildungsort Schule seine Möglichkeiten besser ausschöpfen, meint Karen Brünger von Weitblick.
Letztendlich, die Kinder sind halt super viele Stunden dort in der Schule und somit ist es einfach auch eine tolle Chance, den Raum Schule positiv zu besetzen und dort gesundheitsfördernde Maßnahmen auch zu implementieren.
Ein gesundes Schulumfeld ist wichtig. Für uns alle. Denn nur so wachsen Kinder zu gesunden Menschen heran. Wer schon in der Schule mit psychischen Krankheiten kämpft, der hat es auch oft später im Leben schwer. Sich zum Beispiel in der Ausbildung wohlzufühlen oder sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. Im schlimmsten Fall nimmt die Gesundheit weiter ab und man ist auf medizinische Leistungen angewiesen. Das belastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern unser gesamtes Gesundheitssystem und damit die ganze Gesellschaft. Gesundheitsförderung und Prävention an Schulen betrifft uns also alle.
Das geht weit über ein enges Verständnis von Gesundheit hinaus. Dazu gehört eben auch der Bildungserfolg, der berufliche Erfolg und eben nicht sozial abgehängt zu sein. Und deshalb hat das eine sehr große Breite an Wirkungen, die das entfaltet. Also gesellschaftlich kann man eben auch sagen, mehr Produktivität im Leben, weil der Einzelne sich besser entfaltet mit dem, was er oder sie persönlich mitbekommt im Leben und diese Potenziale eben auch gesellschaftlich zur Verfügung stellt.
Umso wichtiger ist es daher, ein Bewusstsein für Gesundheit in Schulen zu schaffen, meint Karen Brünger von Weitblick.
Es geht eben auch so um das Thema seelische Gesundheit, soziale Gesundheit, neben der körperlichen Gesundheit. Und da ist natürlich das Empfinden der Menschen selber total wichtig.
Ein guter Indikator für die Entwicklung körperlicher und psychischer Erkrankungen ist die subjektive Gesundheit. Diese versucht Weitblick durch Befragungen zu ermitteln.
Also wir möchten eben wirklich die Schülerinnen und Schüler selber hören und wissen, ja, in welchen Bereichen geht's ihnen schon gut? Wie schätzen sie ihren eigenen Gesundheitszustand ein? Wo gibt es vielleicht Themen im Kontext von Gesundheit und Prävention, die ja vielleicht verbesserungswürdig sind?
Die SchülerInnen selbst zu befragen, ermöglicht es, wirksamer auf ihre Bedürfnisse einzugehen und präventive Maßnahmen zu entwickeln. Die Antworten der SchülerInnen richtig zu deuten, ist dabei nicht immer leicht. Das weiß der Leiter des Amts für Schule und Bildung der Stadt Heidelberg im Bereich Schulentwicklung, Sascha Lieneweg.
Wenn man sich anschaut, was die selbst über sich sagen, gibt es jetzt eine aktuelle Studie, die sagt, 87% der Kinder sagen eigentlich, dass es ihnen gut geht, ja, dass sie sich gesund fühlen. Wenn wir nach psychischer Befindlichkeit fragen, dann wird es ein bisschen weniger deutlich.
Den Unterschied zwischen sichtbaren körperlichen Belastungen und schwerer erkennbaren psychischen Belastungen betont auch Karen Brünger von Weitblick.
Nicht alle Kinder, die jetzt gerade da sind, sind gesund. Ja, also ich meine, wenn ich ein Kind habe, was eine Erkältung hat und es ist krank gemeldet, dann weiß ich, ah, okay, da ist jetzt eine Krankheit im Sinne von, ne, das ist irgendwie ganz klar, da muss sich jemand erholen. Aber wir haben natürlich auch mit vielen Schülerinnen und Schülern zu tun, die ja vermeintlich da sind, präsent sind im Unterricht, aber möglicherweise sie etwas bedrückt, sie sich nicht wohlfühlen können aus Gründen, die vielleicht in der Schule liegen, aber vielleicht auch aus Gründen, die im Elternhaus liegen oder Konflikte innerhalb des Freundeskreises.
Da sind wir wieder bei den vielen Risikofaktoren, die das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen belasten. Ob mangelnde Bewegung, ungesunde Ernährung, Stress, Drogenkonsum oder Gewalt. All diese Faktoren beeinträchtigen die Gesundheit. Um sich dem zu stellen, brauchen SchülerInnen Unterstützung. Unterstützung durch ganzheitliche und zielgruppenspezifische Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote. Dafür braucht es finanzielle Mittel und ein starkes Engagement seitens der Politik. Ohne politische Unterstützung ist wenig auszurichten. Das zeigt die 30-jährige Geschichte der schulischen Gesundheitsförderung in Deutschland. Ihre Bedeutsamkeit wurde Ende der 80er Jahre erkannt. Neue Gesetze sollten präventive Maßnahmen an Schulen stärken. Und so wurde eine erste Grundlage für die kassenseitige Förderung gesundheitsfördernder Projekte geschaffen. Dabei ging es nicht nur um finanzielle Fragen, sondern auch um eine gemeinsame Richtung. Ein Meilenstein der politischen Entwicklung war die Kultusministerkonferenz 2012, kurz KMK. Die KMK legte Leitlinien und Empfehlungen fest, um eine gesunde Schulumgebung zu schaffen. Dominik Röding betont, wie bedeutsam diese Entscheidungen sind.
Aus Sicht von Prävention und Gesundheitsförderung ist eben der große Vorteil, dass damit eben anerkannt worden ist, sage ich mal, von der Institution Schule selber, dass Gesundheitsförderung keine Zusatzaufgabe ist oder etwas, was Add-on ist, sondern das ist eben integriert, das gehört zur Schulentwicklung, das gehört zu den Kernaufgaben.
Die Anerkennung seitens der Politik wirkt sich bis heute positiv aus.
Was aus unserer Perspektive zu beobachten ist, dass sich seitdem das Engagement der Schulen, sich im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung zu betätigen, massiv wirklich ausgeweitet hat.
Die Anzahl an AkteurInnen wächst, die sich mit den gesundheitlichen Herausforderungen an Schulen auseinandersetzen. Denn schon seit den 80er Jahren nehmen psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen zu. Dazu kommen Übergewicht oder Alkoholkonsum. Um diese Probleme anzugehen, entstehen seit Jahrzehnten schon deutschlandweit Programme. Zur Ernährungsbildung, zur Suchtprävention oder zur Förderung der psychischen Gesundheit. Mit einfachen Unterrichtseinheiten bis hin zu komplexen Projekten, die die ganze Schule einbinden. Es geht um Themen wie Bewegung oder Lebenskompetenz. All das soll in der Praxis umgesetzt werden. Doch das passiert nicht überall einheitlich, beobachtet Karin Brünger.
Und das sind zum Teil Schulen, die schon super weit sind, die da klare Konzepte haben, die Programme eingeführt haben, die aber auch den Unterricht oder die Pausengestaltung gesundheitsförderlich angehen. Es gibt aber auch Schulen, die da gerade erst anfangen.
Oft fehlt es an strukturellen Voraussetzungen, Ressourcen, Unterstützung oder Fachwissen, um gesundheitsfördernde Maßnahmen wirksam umzusetzen. Und auch die Forschung kommt oftmals zu kurz. Es fehlt an Mitteln, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu belegen. Um überhaupt nachzuvollziehen, welche Praktiken sich bewähren. Das beobachtet Dominik Röding von der Medizinischen Hochschule Hannover in seinem Beruf.
Ein Problem dabei ist, also Programme, die nicht so komplex sind, die lassen sich vielleicht innerhalb eines halben Jahres oder eines Jahres evaluieren von ihren Effekten. Die etwas komplexeren Programme, die eben eher in den Schulkontext integriert werden können, die eigentlich passender sind. Da hat man dann Evaluationszeiträume typischerweise von 4, 5, 6, 7 Jahren, um die Effekte messen zu können. Und so lange Studien bekommt man in Deutschland typischerweise nicht finanziert.
Doch genau solche Maßnahmen braucht es, um langfristig die Gesundheit der SchülerInnen zu fördern. Maßnahmen, die nachhaltig greifen, müssen wissenschaftlich identifiziert werden. Und weiter ausgebaut. Für eine gesündere Schule von morgen. Genau deswegen plädiert Karin Brünger von der Finder-Akademie für einen ganzheitlichen Ansatz, der die Belastung der SchülerInnen von allen Seiten betrachtet und bekämpft. Weitblick unterstützt die schulische Gesundheitsförderung. Ganzheitlich und kostenfrei. Von den ersten Schritten der Bedarfsbestimmung bis zur Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Präventionskonzepte. Mithilfe einer digitalen Plattform ermöglicht Weitblick Schulen eine zeit- und ortsunabhängige Strukturierung ihres ganz eigenen Prozesses. Qualifizierte BeraterInnen begleiten und unterstützen Schulen durch die zweijährige Projektlaufzeit. Das Ziel: Schulen sollen ihre Aktivitäten im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung langfristig und eigenständig fortführen. Denn die Mission lautet: Schulen präventiv und nachhaltig gesund gestalten. Karin Brünger verdeutlicht:
Wir wollen nicht der Feuerlöscher sein. Das sind Schulen oft, ja. Also die müssen losrennen, wenn da irgendwo was los ist. Wir wollen eher so ein bisschen der Rauchmelder sein.
Dabei baut Weitblick auf den Erfahrungen der Methode Communities That Care auf. Kurz CTC. Diese Methode wurde in den 1980er Jahren in den USA von einer Forschungsgruppe ins Leben gerufen. Sie wollte in den Kommunen und Schulen die Bedingungen für ein gesundes Aufwachsen verbessern. Weitblick orientiert sich an diesem ganzheitlichen Ansatz.
Wir haben im Grunde genommen uns die Struktur genommen, weil das gut evaluiert ist auf Wirksamkeit und haben das Ganze runtergebrochen, rein auf den Kontext Schule.
Die Struktur des Weitblickprozesses besteht aus 5 Phasen. In der Vorbereitungsphase werden zunächst die Rahmenbedingungen geschaffen. Wer sind die wichtigsten AkteurInnen? Wie stellt sich das Team zusammen? Wo kommen die nötigen Ressourcen her?
Es geht erstmal darum, irgendwie so eine Art Steuergruppe oder Steuerungsteam aufzubauen, was möglichst divers besetzt sein soll, also mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern, die in dem Fall den sogenannten Weitblickprozess für ihre Schule eben steuern und das Ganze einrichten.
In der nächsten Phase der Bedarfsermittlung werden Daten gesammelt. So wird die Ausgangssituation der Schule analysiert, wie Karin Brünger erklärt.
Also ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir erstmal über eine umfangreiche Befragung der Schülerinnen und Schüler hören, was gibt es für Problemverhaltensweisen, was gibt es aber auch für Risiko- und Schutzfaktoren, also was sind eigentlich die Ursachen für möglicherweise problematisches Verhalten. Wir fragen aber auch die Schulakteure, die Lehrerinnen und Lehrer oder auch Elternvertretungen, was sie an Beobachtungen haben und setzen eben genau an diesem Bedarf an.
Über einen Fragebogen versucht sich Weitblick dann ein möglichst genaues Bild der Situation vor Ort zu machen.
Da tauchen Themen auf wie Gewalt, Mobbing, Substanzkonsum. Also in diesen Feldern generieren wir quasi Daten und schauen, ne, was ist da los an der Schule.
Von der Bedarfserhebung geht es über zur Konzeptentwicklung. Basierend auf den Ergebnissen der Befragung werden Ziele formuliert. Die AkteurInnen entwickeln damit maßgeschneiderte und konkrete Interventionsstrategien. Das passiert in Verbindung, zum Beispiel mit Blick auf die Grüne Liste Prävention.
Die Grüne Liste Prävention ist eben ein Register für evidenzbasierte Maßnahmen. Das heißt, die sind gut evaluiert und es ist quasi belegt, dass dort eine Wirksamkeit auch erreicht werden kann. Weil ja, es gibt auch viele Präventionsmaßnahmen oder gesundheitsförderliche Maßnahmen, wo eigentlich unklar ist, ob sie eigentlich den gewünschten Effekt erzielen.
In diesem Register können Schulen also effektiv nach wirksamen Maßnahmen für ihren Schulstandort suchen.
Da kann ich eben ziemlich genau gucken, okay, was brauche ich jetzt? Was habe ich hier für Themen? Also möchte ich zum Beispiel Lebenskompetenzen stärken, also sowas wie Risikowahrnehmung, verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol. Diese Programme, die sind eben in diesen Listen sehr gut beschrieben.
Sind die Maßnahmen ausgewählt, geht es in der vierten Phase um die Umsetzung. Zusammen mit inner- und außerschulischen KooperationspartnerInnen. Weitblick schaut immer auch kommunal. Schließlich arbeiten Schulen nicht losgelöst von ihrer Umgebung.
Wir sind vernetzt in manchen Bundesländern jetzt schon mit Schulämtern oder Behörden, wo wir eben schauen, ob wir da auch ein bisschen breiter Weitblick verankern können, aber auch ja mit anderen Initiativen, die im Bereich Bildung oder Gesundheit auch unterwegs sind.
So werden die Interventionsstrategien umgesetzt, die lokalen AkteurInnen geschult und die Methode langfristig implementiert. Ganz wichtig bleibt dabei immer die Teilhabe.
Also so Stichwort Partizipation, wir nehmen ja die Schülerinnen und Schüler da auch mit, ja, die können auch zwischendurch schon mal sagen, naja, das, was jetzt hier ausgewählt wird, nö, wir würden eigentlich gerne was anderes machen. Das ist ja auch so ein wichtiges Stichwort, ne, dass man irgendwie die, die es am Ende betrifft, auch gehört hat und die sagen, ja, den Weg wollen wir gehen.
Den Abschluss vom Weitblickprozess bildet die Auswertung. Hier werden die Effekte der Maßnahmen überprüft und bewertet.
Hat sich vielleicht schon etwas verändert? Sieht man im Verhalten der Schülerinnen und Schüler, dass sie vielleicht einen freundlicheren Umgang miteinander haben? Gibt es weniger Konflikte?
Doch mit dem abgeschlossenen Prozess heißt es noch lange nicht, das war's jetzt. Die Schule ist nun gesund gestaltet.
Das ist ja nichts, was ich jetzt einmal aufsetze und dann wird es für immer funktionieren. Ne? Schülerinnen und Schüler verändern sich, die Anforderungen, das Umfeld verändert sich. Also man muss da im Grunde genommen immer natürlich dranbleiben.
Der Weitblickprozess wird also evaluiert. Hier kommt Dominik Röding von der Medizinischen Hochschule Hannover ins Spiel, der Weitblick wissenschaftlich begleitet.
Wir werden so etwa 3 Jahre richtige Datenerhebung haben und da können wir die geplanten Änderungen oder Entwicklungen eben in diesem Schulentwicklungsprozess nachweisen, die ja dann wiederum die Größen sein sollen, die dann wirklich den Einfluss auf das Verhalten, auf die Einstellung und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen werden.
Weitblick denkt kurz- und langfristig. Es entwickelt sich immer weiter. Die interdisziplinäre Methode leistet einen entscheidenden Beitrag zur schulischen Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland, meint Sascha Lieneweg.
Ich glaube, so dieser Gesamtansatz des strukturellen Vorgehens, des Begleitens, der auch Supervision und der Antragstellung. Ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der vielen Schulen Arbeit einfach abnimmt, die sie aus unterschiedlichen, mehrheitlich zeitlichen Gründen vielleicht auch so nicht leisten können. Und das, finde ich, macht dieses Programm schon zu einem interessanten Baustein für Schulen.
Auch Schulsozialarbeiterin Ute Pfleger wirkt überzeugt.
Durch Weitblick gehen wir ja automatisch soziale, emotionale, gesundheitliche Themen an. Und die werden durch Weitblick allen Menschen hier noch einmal bewusst gemacht. Also es geht nicht mehr einfach nur noch um Schulstoff und Schulnoten, sondern es geht auch darum, wie fühle ich mich als Mensch, wie fühle ich mich als Kind. Oh, jetzt bin ich wütend, wie kann ich damit umgehen? Also diese ganzen Themen spielen einfach eine Rolle und die sollen uns allen bewusst gemacht werden. Und danach wollen wir auch ein bisschen hier leben. Das soll ein bisschen mit implementiert werden in den Schulalltag.
Schule ist viel mehr als ein Lernort. Wenn es gut läuft, dann ist Schule ein Lebensort. Ein sozialer und hoffentlich auch ein Wohlfühlort. Gerade heute, in dieser krisenhaften Zeit, in einer sich immerzu wandelnden Welt. Wo Anforderungen und Belastungen steigen, brauchen Kinder mehr Schutz, um gesund aufzuwachsen. Gerade dort, wo Kinder so viel Zeit verbringen. Schulen können und müssen junge Menschen auffangen. Durch eine strukturelle Gesundheitsförderung und Prävention. Damit aus gesunden Kindern gesunde Erwachsene werden. Dafür macht sich Weitblick stark und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden für die kommenden Generationen und damit für uns alle.
Weißt du, wenn du in die Schule kommst, ist es bestimmt schon viel besser als bei mir.
Warum?
Weil die Lehrer dann kapiert haben, was wir brauchen. Dass Noten einfach niemandem was bringen. Dass wir uns mehr bewegen wollen und mehr Pausen brauchen. Dass wir viel lieber draußen lernen und zusammen mit unseren Freunden, statt alleine zu Hause.
Das klingt super. Ich würde auch in die Schule gehen.
Ja, darauf kannst du dich schon mal freuen.